Viele Christen wissen, dass Gott ihnen eine geistliche Waffenrüstung gegeben hat, und doch fühlen sie sich im Alltag ungeschützt und machtlos. Zwischen der biblischen Verheißung und unserer Erfahrung klafft oft eine schmerzliche Lücke. Die Botschaft des Epheserbriefes zeigt, dass diese Lücke nicht durch mehr Anstrengung, sondern durch ein anderes Lebensklima geschlossen wird, durch ein Leben, in dem Gebet wie Atem ist, unsichtbar, aber alles bestimmend. Gebet, die praktische Anwendung der Waffenrüstung Gottes. Epheser 6 zeichnet die Waffenrüstung Gottes in kräftigen Bildern, Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit, Schuhe des Evangeliums des Friedens, Schild des Glaubens, Helm des Heils und Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Doch dieser majestätische Anblick kann merkwürdig weit weg bleiben, wenn diese Waffen nur als leere begriffen werden. Im selben Atemzug, in dem Paulus vom Helm des Heils und vom Schwert des Geistes spricht, fügt er ein, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Er beschreibt nicht zwei getrennte Themen, Waffenrüstung hier, Gebet dort, sondern zeigt, dass Gebet die Weise ist, wie der Gläubige die Waffenrüstung überhaupt ergreift. Ohne Gebet bleibt Wahrheit eine richtige Lehre, aber keine befestigende Kraft in der Lüge, Gerechtigkeit bleibt ein Begriff, aber kein Schutz im Angriff, der Glaube bleibt eine Überzeugung, aber kein Schild, hinter dem wir stehen. Der Ausdruck durch jedes Gebet und Flehen bezieht sich auf das Wort empfangt in Vers 17. Durch Gebet empfangen wir sowohl den Helm des Heils als auch das Wort Gottes. Das zeigt, dass wir das Wort Gottes durch jedes Gebet und Flehen empfangen müssen. Während wir das Wort Gottes empfangen, müssen wir beten. Gebet ist in dieser Sichtweise wie die Hand, die die einzelnen Teile der Rüstung wirklich anlegt. Wenn das Wort Gottes nur gelesen, aber nicht betend aufgenommen wird, wirkt es wie ein unbenutztes Schwert, glänzend, scharf, aber in der Scheide. Sobald das Wort in innerem Gespräch mit Gott bewegt wird, beginnt es zu treffen, zu trösten, zu korrigieren und auszurichten. Dann wird der Schild des Glaubens nicht durch Willensanstrengung aufgebaut, sondern durch die Begegnung mit dem treuen Gott im Gebet gestärkt. Der Helm des Heils schützt unsere Gedanken, wenn Gottes Heilstaat, in Christus vollbracht, im Gebet wieder vor Augen kommt und unsere inneren Anklagen zum Schweigen bringt. Psalm 55 macht diesen Zusammenhang erlebbar, wenn es heißt, abends und morgens und mittags klage und stöhne ich, und er hat meine Stimme gehört. In diesem rhythmischen Ausgießen des Herzens erfährt der Beter, wie die unsichtbare Rüstung tragfähig wird. So wird Gebet nicht zu einem Zusatz neben der Rüstung, sondern zu der lebendigen Verbindung, durch die Gottes bereitgestellte Waffen uns wirklich umgeben. In dieser Perspektive bekommt selbst der unscheinbare Moment des leisen Stoßgebets im Alltag ein Gewicht. Dort, wo wir das Wort im Gebet bewegen, wird der unsichtbare Kampf ernst genommen und zugleich das Herz ruhig, weil wir in der Rüstung eines anderen stehen. Abends und morgens und mittags klage und stöhne ich, und er hat meine Stimme gehört. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, mit allem Gebet und Flehen. Betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wer so auf Gebet als Anwendung der Waffenrüstung schaut, muss nicht ständig auf seine eigene Stärke blicken. Die Frage verschiebt sich, nicht mehr, wie stark ist mein Glaube, sondern wo halte ich mich im Gebet an Gott, damit er mir seine Waffen anlegt. In diesem Bewusstsein wird das tägliche Reden mit Gott zu einem stillen, aber entschiedenen Schritt in den Kampf hinein. Und mitten in den Spannungen des Lebens darf ein stilles Vertrauen wachsen, die Waffenrüstung liegt nicht wie schwere Last auf den Schultern, sondern ist Ausdruck davon, dass Christus selbst uns umgibt und umhüllt, wo wir ihn im Gebet anrufen. Beten im Geist, ein ausgerichteter innerer Mensch. Wenn Paulus vom Beten zu jeder Zeit im Geist spricht, öffnet er den Blick auf die innerste Schicht unseres Menschseins. Gemeint ist nicht eine wechselhafte Stimmung, sondern unser wiedergeborener Geist, in dem der Geist Gottes wohnt. Johannes fasst diese geheimnisvolle Nähe in einem schlichten Satz: Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. In diesem vermengten Geist, unser Geist, der mit dem Geist des Herrn verbunden ist, gewinnt das Gebet seine eigentliche Tiefe. Beten im Geist bedeutet dann, dass nicht nur Worte zu Gott gerichtet werden, sondern dass unser innerstes Sein mit dem inwohnenden Geist Gottes mitschwingt. Das kann in einem flüsternden Seufzer geschehen, in einem klar formulierten Gebet oder in stillem Verharren vor Gott, entscheidend ist, aus welcher Quelle es kommt. In Vers 18 sagt Paulus ausdrücklich, dass wir im Geist beten sollen. Das bezieht sich auf unseren wiedergeborenen Geist, in dem der Geist Gottes wohnt. Man kann ihn als den vermengten Geist betrachten, unseren Geist, der mit Gottes Geist vermengt ist. Wann immer wir in unserem Geist sind, sind wir auch im Heiligen Geist, denn unser Geist ist ein Geist mit dem Herrn. Daher schließt Paulus Aufforderung, im Geist zu beten, ein, dass wir auch im Geist Gottes beten müssen, denn diese beiden Geister sind in uns vermengt. Damit dieses innere Beten Raum bekommt, braucht die Seele, Denken, Fühlen und Wollen, eine gewisse Ordnung. Ein überdrehter Verstand, der ständig neue Gedanken produziert, zieht uns leicht aus der inneren Gegenwart Gottes heraus. Ebenso können aufgepeitschte oder abgestumpfte Gefühle die feine Stimme des Geistes übertönen. Wo der Mensch in seinem Inneren zerstreut ist, wird es schwer, im Geist zu verweilen. Darum bleibt Beten im Geist nicht bei der reinen Erfahrung stehen, sondern berührt unseren Charakter, einen nüchternen Sinn, der unterscheiden kann, Gefühle, die nicht diktieren, sondern geordnet sind, einen Willen, der sich bewusst Gott zuwendet. Nicht selten ist gerade der Wille gefragt, wenn es darum geht, inmitten von Ablenkung und Müdigkeit innerlich die Richtung zu wechseln und sich Gott zuzuwenden. Dann wird Beten zu jeder Zeit nicht unrealistisch, sondern erhält eine konkrete Gestalt, kurze Hinwendungen während der Arbeit, stille Gebete im Gespräch, ein inneres Ausrichten auf Gott in der Bahn. Im Hintergrund steht die unumstößliche Wirklichkeit, dass Gott nicht fern, sondern im eigenen Geist gegenwärtig ist. Wo dieser Blick wächst, wird das Gebet weniger zur Pflichterfüllung und mehr zur Antwort auf eine Nähe, die bereits da ist. Ein solches Beten im Geist schenkt eine Freiheit, die nicht an äußere Formen geknüpft ist und zugleich die äußeren Formen nicht abwertet. Formulierte Gebete, gemeinsames Beten in der örtlichen Gemeinde oder einfache Gebetsrufe im Alltag dürfen alle von derselben inneren Quelle gespeist sein. Es ist der dreieine Gott selbst, der in uns betet, bewegt und lenkt. Wer das entdeckt, muss nicht erst besondere geistliche Stimmungen erzeugen, um beten zu können. Es genügt zu wissen, der Weg zu Gott führt nicht ins Ungewisse, sondern in die Tiefe des eigenen Geistes, wo er uns bereits entgegengekommen ist. In dieser Gewissheit wird das Gebet im Geist zu einem stillen, tragenden Grundton, der auch in unruhigen Zeiten nicht verstummt, sondern immer wieder neu hörbar wird, für Gott und mit der Zeit auch für uns selbst. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wo das Beten im Geist auf diese Weise verstanden wird, fällt der Druck ab, jederzeit fromm genug sein zu müssen. Der Blick richtet sich nicht primär auf das eigene Empfinden, sondern auf die Treue dessen, der seinen Geist in unseren Geist gelegt hat. So lässt sich selbst in innerer Unruhe und äußerem Lärm immer wieder ein leiser Schritt nach innen tun. Jeder solcher Schritt ist ein kleines Ja zu der Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat, dass er uns näher ist, als wir uns selbst sind, und dass unser Gebet letztlich eine Antwort auf sein in uns wohnendes Leben ist. Wachendes Gebet, Fürbitte für die Heiligen und die Verkündigung. Wenn Paulus vom Gebet spricht, tritt ein Wort auffallend hinzu, wachet hierzu in allem Anhalten. Gebet ist für ihn nicht bloß spontanes Aufleuchten, sondern etwas, das Aufmerksamkeit und Ausdauer braucht. Wachsamkeit meint hier eine innere Haltung, die darüber wacht, dass das Gespräch mit Gott nicht von unbemerkt wachsenden Nebensächlichkeiten verschluckt wird. Daniel ist ein eindrückliches Beispiel, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Gerade als das Gebet verboten wurde, hielt er an seinem Rhythmus fest. Diese Beständigkeit ist kein starrer Formalismus, sondern Ausdruck wacher Liebe, er merkt, was auf dem Spiel steht, und lässt sich von Druck und Ablenkung nicht lösen. Das zeigt, dass wir für dieses Gebetsleben wachsam und auf der Hut sein müssen. Wir müssen aufpassen, dass uns keine Zeit geraubt wird, die dem Gebet gewidmet sein sollte. Um in praktischer Weise wachsam zu sein, legen viele in den Gemeinden bestimmte Zeiten zum Gebet fest. Paulus verbindet dieses wache Gebet untrennbar mit Fürbitte für alle Heiligen. Wo das Gebet sich weitet, verliert sich der Beter nicht in abstrakten Anliegen, sondern trägt konkrete Menschen vor Gott, Geschwister in der eigenen örtlichen Gemeinde, Glaubende in anderen Städten, Leidende, Suchende, Verantwortliche. Im Gebet wird der Leib Christi nicht nur bekannt, sondern erfahrbar, weil andere uns wichtig werden vor Gott. Dazu tritt eine bemerkenswerte Bitte des Apostels, er erbittet Fürbitte für sich persönlich, damit mir Rede gegeben werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das Evangelium wird hier als Geheimnis beschrieben, nicht, weil es verborgen bleiben soll, sondern weil es von sich aus größer ist als menschliche Erklärung, Gottes ewiger Plan, Christus als Mittelpunkt, die Gemeinde als sein Leib. Um dieses Geheimnis in einer feindlichen Umgebung mit Klarheit und Mut auszusprechen, reichen natürliche Begabungen nicht, es braucht das unsichtbare Netz betender Menschen. In dieser Verbindung von Fürbitte und Verkündigung zeigt sich etwas von der geistlichen Architektur, mit der Gott sein Reich aufrichtet. Nach seinem Willen soll das Evangelium nicht von isolierten Einzelkämpfern getragen werden, sondern von einem betenden Volk, durch das er auf der Erde Fuß fassen kann, um sein Königreich mit seiner Wohnung aufzurichten. Wo wache Fürbitte und mutige Verkündigung zusammenkommen, wird Raum geschaffen, in dem Gott sein Haus, die örtliche Gemeinde, stärkt und schützt. Psalm 55 beschreibt die innere Seite dieses Dienstes, wenn es heißt, abends und morgens und mittags klage und stöhne ich, und er hat meine Stimme gehört. Hinter sichtbarer Arbeit, Predigt und Seelsorge steht dieses oft verborgene Rufen zu Gott. Ein solcher Blick auf wachendes Gebet kann befreiend und zugleich herausfordernd sein. Befreiend, weil das Gewicht der Gemeinde und der Evangeliumsarbeit nicht auf einzelnen tragenden Persönlichkeiten ruht, sondern von Gott auf viele betende Schultern verteilt wird. Herausfordernd, weil niemand mehr unbeteiligt am Rand stehen muss. In der Stille eines Zimmers, in der U-Bahn, während des Weges zur Arbeit kann das leise Erwähnen eines Namens, einer Situation, einer Stadt vor Gott Teil eines unsichtbaren Geflechts werden, das weit über die eigene Reichweite hinausreicht. Wachendes Gebet verbindet so das persönliche Leben mit der großen Bewegung Gottes in dieser Welt, unscheinbar, aber von bleibender Frucht, weil er es ist, der hört und handelt. Und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er vorher getan hatte. Abends und morgens und mittags klage und stöhne ich, und er hat meine Stimme gehört. Wer wachendes Gebet so versteht, kann die eigenen begrenzten Möglichkeiten gelassener sehen. Nicht jede und jeder wird öffentlich lehren oder quer durch die Welt reisen, aber alle können vor Gott Namen tragen, Türen im Gebet öffnen und Boten des Evangeliums stützen. In dieser Rolle steckt weder Minderwertigkeit noch Nebensächlichkeit, sondern eine stille Würde. Gott nimmt das verborgene Rufen ernst und fügt es ein in sein Werk, sein Reich aufzurichten und seine Gemeinde zu bewahren. Das Wissen darum kann anspornen und trösten zugleich, anspornen, weil jeder Augenblick des Gebets Gewicht hat, trösten, weil auch kleine, schwache Gebete in Gottes Hand nicht verloren gehen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht wehrlos gelassen hast, sondern uns mit deiner ganzen Waffenrüstung ausgerüstet hast und uns durch den Heiligen Geist zum Gebet hinziehst. Richte unseren inneren Menschen neu aus, damit unser Denken zur Ruhe kommt, unsere Gefühle geordnet werden und unser Wille gestärkt wird, vor dir zu verweilen. Lass uns durch dein Wort so berührt werden, dass wir im Gebet alles empfangen, was du uns in dir schenkst, und in den Angriffen des Feindes standhalten können. Stärke in uns ein wachsames Herz, das die Heiligen vor dich bringt und deine Absicht mit der Gemeinde und mit dem Evangelium im Blick behält. Erfülle uns mit Freimut, damit wir das Geheimnis des Evangeliums in Klarheit und Kraft bezeugen und dein Reich in dieser Welt Raum gewinnt. In allem sei deine Gnade unsere Kraft und deine Gegenwart unser Schutz. Amen.